Wirtschaftsversprechen Deutschland, heute mit der neuen Ausgabe mit Carsten Bergmann. Er ist Chefredakteur der Neuen Presse und Geschäftsführer der Matzak Marketinggesellschaft. Wir sind auch hier in den heiligen Hallen der alten Druckerei von Matzak Media und dementsprechend freue ich mich auf eine Folge, wo wir über das Verlagswesen sprechen und über die Herausforderungen, die dieser Branche heute, aber auch in Zukunft bevorstehen. Let's go, viel Spaß bei der Folge. Moin Carsten.
Moin Sven, vielen Dank für die Einladung.
Absolut. Ich freue mich tatsächlich, richtig hier zu sein. Wir sind ja hier in wirklich sehr alten Gebäuden hier, in der alten Druckerei. Kommen wir nachher nochmal zu. Lass uns doch mal ein bisschen mit der Folge anfangen. Lass uns die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen. Dementsprechend stell dich doch mal ganz kurz in 3-4 Sätzen vor.
3-4 Sätze, aber das wird leicht. Also, mein Name ist Carsten Bergmann. Ja, ich bin Chefredakteur der Neuen Presse hier bei der Mediengruppe Matzak und ich bin Geschäftsführer der Marketingagentur von Matzak. Ich selbst bin stolzer Vater von 3 Kids. Es ist wirklich sehr anstrengend, es ist es. Aber ich mache das voller Leidenschaft und Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen, ist mir tatsächlich extrem wichtig. Und ich mache diesen Job jetzt mittlerweile seit knapp 13 Jahren.
Super spannend. Lass uns gleich nochmal auf deinen Werdegang zurückkommen. Wir starten ja, um dich schon mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise kennenzulernen, immer mit dem Spiel Two Truths and One Lie. Mhm. 3 Anekdoten aus deinem Leben. 3 Kinder kannst du nicht mehr bringen, das habe ich jetzt schon auf dem Schirm. Welche 3 Anekdoten hast du uns mitgebracht?
Okay, also Anekdote 1. Du weißt, ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet.
Ja.
Ich bin deswegen Dortmund-Fan geworden. Also von Borussia Dortmund und Südtribüne, weil meine Eltern mich damals im Rotkreuzdienst im Bulli mit ins Stadion geschmuggelt haben und ich dann im Alter von 10, 11 Jahren zum ersten Mal auf der Südtribüne war.
Okay.
Ja, Anekdote 2. Ich habe an den deutschen Meisterschaften im Debattieren teilgenommen, das war damals in Bochum. Thema war Populisten mit den eigenen Mitteln des Populismus schlagen. Bin ich immerhin Dritter geworden.
Okay.
Ja, und Nummer 3, ich habe es nicht ganz geschafft, aber immerhin 2. Bundesliga Wasserball habe ich gespielt, damals in Hagenhohn-Limburg.
Mhm.
Auch noch, wer es nicht kennt, im Grenzgebiet zu Dortmund, also meiner alten Hut, wo ich aufgewachsen bin.
Okay, wir lösen am Ende auf. Ich würde aber mal ganz spontan, okay, Dortmund, das, ja, das ist das... Safe. Ich würde sagen, 2 ist die Lüge, Populismus. Wir lösen nachher auf. Mal sehen.
Meinst du, ich kann keinen Populismus?
Oder? Doch, das schon, aber ich glaube, irgendwas stimmt da nicht. Oder vielleicht war es auch die Platzierung. Also irgendwie vielleicht der Aspekt, ein Aspekt davon. Ich würde das nicht absprechen. Das ist. Vielleicht passt das ja auch ganz gut in der Überleitung dazu. Lass uns mal nochmal, bevor wir auch so ein bisschen auf den Markt zu sprechen kommen, auf deinen persönlichen Werdegang zu sprechen kommen. Wie bist du eigentlich, du sagst selber, du bist seit 13 Jahren hier dabei. Wie ist dein Weg ausgesehen? Wie bist du überhaupt hier gelandet?
Ehrlicherweise muss ich sagen, das war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich hatte das ganz große Glück, das ist jetzt ein bisschen Märchengeschichte, bisschen so leicht anekdotenhaft erzählt. Ich hatte das große Glück, dass ich damals im Praktikum, da war ich glaube ich 15, 16 Jahre alt, war ich bei meiner Lokalzeitung damals und habe kennengelernt, wie Journalismus funktioniert. Natürlich alles im ganz kleinen Maße. Ich habe sofort Feuer gefangen. Ich war zugegebenermaßen kein guter Schüler. Ich war viel zu faul, viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe dann aber in diesem Praktikum kennengelernt, was es heißt, für den Job zu brennen, für richtig Spaß zu haben. Und da bin ich dann konsequent diesen Weg weitergegangen. Ich wusste also mit 15 Jahren, was ich einmal werden möchte. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Vorteil, den heute ganz viele andere Gleichaltrige oder auch sogar im 20er Alter nicht haben. Und da war ich dann komplett fokussiert, weil ich das eine Thema hatte, auf das ich total Bock hatte. Mhm. Also bin ich freier Mitarbeiter geworden, habe da den ganz klassischen Weg gemacht. Auch damals das Volontariat habe ich nur deswegen bekommen, weil ich halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das war damals noch im Journalismus was ganz anderes. Da waren die Stellen sehr, sehr rar gesät und dann war das ein Glückstreffer, wenn du dann halt ein Volo bekommen hast. Ich habe in Bochum studiert, bin dann über Frankfurt zum Radio gegangen, habe das dort mal ausprobiert für 3 Jahre bei Radio FFH. Auch eine tolle Zeit. Aber eben auch erkannt, was ich nicht möchte.
Mhm.
Und seitdem bin ich dann tatsächlich bei Matzak in unterschiedlichen Positionen. Ich war Blattmacher, ich war Sportredakteur, ich war Sportchef. Und dann bin ich 2019 Chefredakteur geworden. und bin jetzt in diesem Jahr auch Geschäftsführer der Marketingagentur geworden.
Das sind natürlich jetzt auch, lustig, also am Ende ist es fast schon, man würde sagen, vielleicht ein glücklicher, aber doch sehr stringenter Weg, den du gelaufen bist innerhalb der Branche. Aber wie sieht jetzt heute, ich meine, du bist Chefredakteur, du bist Geschäftsführer, unterschiedliche Bereiche, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei dir aus?
Vielfältig, genauso wie es ist. Und das ist ja das Schöne. Also ich bin, das Wunderbare am Journalismus ist ja, kein Tag ist wie der andere. Mhm. Jeder, und du hast es selber in der Hand, jeden Tag zu gestalten, wie denn der aussieht. Natürlich gibt es halt auch viel Office-To-Dos. Das ist doch völlig klar. Und es gibt auch eine Menge Schwarzbrot und es gibt halt auch eine Menge Pflichtprogramm, das man einfach in den Tag unterbekommen muss. Aber nichtsdestotrotz liegt es an einem selber, wie der Tag auch gestaltet wird. Man hat tolle Termine. Heute zum Beispiel, wir sitzen hier beide. Das hätte ich mir letzte Woche auch noch nicht vorstellen können. Das war da noch nicht im Plan. Und so geht im Grunde jeder Tag aufs Neue los. Es ist so, dass ich mich daran gewöhnen musste, fremdbestimmt zu sein. Ohne meine Assistentin wäre ich echt verloren. Das ist halt einfach so, gerade mit den unterschiedlichen Disziplinen das unter einen Hut zu bekommen. Auch das Themenhopping ist tatsächlich sehr, sehr intensiv. Das passiert dann halt halbstündig, bist du immer in neuen Anschlägen unterwegs. Aber trotzdem, du kannst Dinge bewegen. Du hast viel mit Menschen zu tun. Und wie gesagt, jeder Tag ist echt ein neuer und es liegt dann auch doch einen weiten Teil an mir, wie ich ihn gestalte.
Ah, absolut. Du hast, glaube ich, ein ganz spannendes Wort gerade gesagt, bewegen. Und wir leben ja tatsächlich in sehr bewegten Zeiten. Wenn wir so mal ein bisschen wir reden ja auch ganz viel in dem Podcast so über den Standort Deutschland, über so die aktuelle Situation. Wie schätzt du denn gerade eigentlich das Verlagswesen insgesamt ein? Also es ist ja eine Branche, wenn man sie aus unterschiedlichen Perspektiven anguckt, die ja wahnsinnige Umbrüche sozusagen nicht nur in den nächsten Jahren, sondern auch schon aktuell eigentlich mit sich bringt. Wie schaust du da gerade drauf?
Ich glaube, wir erleben aktuell die größte Veränderung, die größte Transformation, die es jemals im Verlagswesen gegeben hat. Und das auch relativ einfach begründet. Die Auflagen, machen wir uns nichts vor, da brauchen wir nur in die EVW-Zahlen hineinschauen, erodieren. Sie sinken nicht ab, sie brechen weg, geradezu weg. Gleichzeitig haben wir noch nicht das richtige Digitalprodukt gefunden. Wir sind auf einem guten Weg, wir sind in der Veränderung. Wir haben auch hier bei Matzak viele, viele Testcases, aus denen wir wirklich viel Motivation ziehen. Aber dennoch ist es noch nicht das finale Produkt, von dem wir wissen, dass uns in 10 Jahren noch unser Gehalt und unsere Struktur bezahlen wird und garantieren wird. Und deswegen erlebt die Verlagsbranche gerade einen Umbruch, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hat.
Wenn wir das mal so ein bisschen so strategisch reingucken, ich merke, in anderen Industrien ist es sehr stark so, man sieht es auch, wir sind rückläufig, also nicht stagnieren, sondern wirklich sehr, sehr stark rückläufig. Nichtsdestotrotz, wenn wir über strategische Maßnahmen in der Geschäftsmodellentwicklung sprechen, versuchen viele noch durch, also Marktanteilssicherung durch Übernahmen etc. Ihr macht ja selber auch extrem viele Übernahmen, habt ihr gemacht über die letzte Zeit. Ist das, ich sag mal so, die kurz-mittelfristige Strategie, um sozusagen überhaupt, sag ich mal, nachhaltig überlebensfähig zu sein? Oder ist das tatsächlich eine Strategie, die auch wirklich längerfristig aufgehen kann?
Ich würde sogar sagen, langhaltig. Das ist de facto so. Wir sind bei Matzak, haben wir uns klar dem Thema Konsolidierung verschoben. Und das auch aus Überzeugung. Wir haben bei uns unterschiedliche Produkte, die der einzelne Verlag in deutschlandweit, vielleicht auch perspektivisch europaweit gar nicht mehr anbieten kann. Wir garantieren mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zum Beispiel den absoluten Premium-Journalismus mit einem wunderbaren großen Netzwerk. Wir sind die meistzitierte Agentur, die es in Deutschland überhaupt gibt, Nachrichtenagentur. Und das ist dann halt schon mal die Basis des Ganzen. Gleichzeitig haben wir auch einen technologischen Grad entwickelt mit One Platform, heißt das Tool bei uns, das wir anderen Verlagen anbieten, um überhaupt State of the Art, was Technik angeht, zu gewährleisten. Ich bin überzeugt, die Verlagsbranche und die Medienwelt in Deutschland besonders wird nur nachhaltig funktionieren können, wenn es wirklich Großverlage werden. Wenige, ja. Man kann über Medienvielfalt diskutieren. Glaub mir oder nicht, aber dadurch, dass du wirklich in diesen Großverlagen versammelt bist, Top-Technologien hast und dich gerade im Regional-Lokalen auf das fokussieren kannst, was du am besten kannst, nämlich direkt der Nachbar, der Leser zu sein, der Kunden zu sein, auch der User zu sein. Nur dadurch bist du nachhaltig, lebensfähig und langfristig.
Ist auf der anderen Seite, wenn du das so sagst, kann das regionale Blatt eigentlich überhaupt überleben?
Fiese Frage, aber auch spannende Frage, weil genau in dieser Phase sind wir jetzt.
Oder hängt das auch ein Stück weit von der Region ab? Man sieht ja tagtäglich eigentlich, dass man ja eigentlich der Hauptproblempunkt ist ja eigentlich, dass die Zeitung selbst eigentlich mit dem demografischen Wandel eigentlich sozusagen auch abbricht.
Also
ist es dann in der Region, ist es eigentlich massiv genau das Thema? Oder ist es, wenn man den Zugriff hat, wenn man das Regionalblatt ist, ist man auch sozusagen am Point of Sale?
Also um das mal klar zu sagen, eine Region ohne Tageszeitung will ich mir gar nicht vorstellen. Und da hinein sprechen auch noch viele andere Punkte hinein. Also ich möchte gar nicht jetzt das Fass groß aufmachen, aber tatsächlich sowas wie Mindestlohn und Zustellförderung, das sind ja alles Themen, die uns beschäftigen. Und gerade in Konkurrenz zu öffentlich-rechtlichen Plattformen haben wir natürlich ein deutliches Nachsehen. Das soll aber gar nicht an der Stelle hier groß thematisiert werden. Ich glaube, so die ganzen wirtschaftlichen Umfänge sind nochmal ein eigener Teil für sich. Da reden wir nochmal lange drüber. Grundsätzlich erleben wir natürlich in den Regionen unterschiedliche Entwicklungen. Wir brauchen halt nur mal in die ostdeutschen Bundesländer hineinschauen, was dort einfach passiert. Auch dort haben wir einfach eine Aufgabe als Journalisten, relevant zu sein. Das ist ein Buzzword, ja, Relevanz. Wir sind gerade dabei zu eruieren, was genau bedeutet das denn Relevanz, und das ist dann eben von Ort zu Ort, von Region zu Region unterschiedlich. Den Leser in der Prignitz interessieren ganz andere Themen. Der hat ein ganz anderes Verhältnis zum Beispiel zur Russlandpolitik, als es der womöglich in Schwäbisch Gmünd hat. Völlig verständlich. Da liegen halt viele Kilometer dazwischen und viele Kulturen auch dazwischen. Aber genau das ist halt eben Teil unserer Aufgabe, den Journalismus jetzt so zu kreieren, dass er relevant wird und vor allen Dingen auch seiner Aufgabe gerecht wird, weiterhin als vierte Gewalt wahrgenommen zu werden. Ich will das gar nicht überhöhen und ich maße mir auch gar nicht an, wirklich mit, also vierte Gewalt, das ist halt schon ein ganz großer Schub. Aber man sieht eben einfach in Regionen, wo keine Tageszeitung oder kein regionales Medienprodukt mehr wirklich wirkt, haben wir mit Fake News zu tun, haben wir mit unkontrollierbaren Strukturen auch in Rathäusern zu tun, haben wir einen harten Rechtsruck zu verzeichnen, haben wir auch deutlich höhere Arbeitslosenquoten. Das hat was mit der Struktur vor Ort zu tun, keine Frage, aber eben auch, weil die Menschen dort das Vertrauen in die etablierten Medien verloren haben und dann eben lieber in Social Media oder in anderen Produkten, Blogs, whatever, größeres Vertrauen stecken. Ein großes Problem, um das dann nochmal abschließend zu sagen, wir leben natürlich auch in einer Zeit, in der Medien und Nachrichten in einer Gratis-Mentalität wahrgenommen werden. Das waren Geburtsfehler vieler Medienhäuser, die anfangs ihre Nachrichten für lau in die Reichweite getrimmt haben. Das ist eben auch dem geschuldet, dass das Geschäftsmodell noch nicht final entwickelt ist. Dort anfangs hat man gedacht, viel Reichweite hilft bei der Werbung. Das hat sich grundlegend verändert. Also wir sind überzeugt, nur Abo-Modelle sind wirklich finanzierbar für Verlage. Nur diese Mentalität wieder zu ändern, das ist halt ein weiter Weg. Plötzlich für die Infos, die man lange Zeit gratis bekommen hat, jetzt auf einmal ein Preisschild dran zu kleben. Und das ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
Wenn wir da mal reingehen, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, den du gerade gesagt hast. Zum einen, wie schafft man es überhaupt, qualitativ hochwertigen Journalismus aufrechtzuerhalten in der Welt? Also auch gerade Thema Nachwuchs. Ne? Also ist das überhaupt noch ein Job, merkst du das eigentlich gerade, der irgendwie auch nachgefragt ist, jetzt von jüngeren Generationen? Das ist Frage 1. Frage 2 würde sich eher nochmal dahingehend so ein bisschen beziehen, schafft man das eigentlich alleine? Also wie weit sind auch strategische Partnerschaften? Du hast selber gerade gesagt, ein Paid-Modell aufzuziehen. Ich kenne das sehr stark jetzt von der New York Times oder auch von anderen Elementen. Das sind ja nicht unbedingt die gleichen Kompetenzen, die man dafür braucht, so ein Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, als das, was man davor gehabt hat, wo es um Anzeigenverkauf geht oder um den klassischen Journalismus. Also wie gehen gerade diese beiden Welten zusammen mit das Geschäftsmodell und Thema Nachwuchs?
Also ich gehe mal erstmal auf den Punkt mit dem Nachwuchs ein. Um Nachwuchs für uns zu begeistern, müssen wir besser werden. Müssen wir vor allen Dingen auch unsere Strukturen viel besser schützen. Wenn ich mir anschaue, wie Übergriffe gegenüber Journalisten geschehen, wie die Hemmschwellen, die gesellschaftlichen Hemmschwellen auch immer weniger werden, wie der Ruf des Journalisten halt auch in vielen Regionen Deutschlands, Europas beschädigt wird, ist es natürlich unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass junge Menschen sich für Journalismus interessieren, begeistern und auch erlebbar machen. Das sind unsere Hausaufgaben, die wir machen müssen. Das kann uns auch niemand abnehmen. Mhm. Wir müssen dort kluge Wege finden, die junge Menschen für uns zu begeistern. Und die Vielfältigkeit im Journalismus, ich habe es ja eingangs gesagt, die ist ja geblieben, die ist ja nach wie vor da. Also nach wie vor ist der Beruf des Journalisten der schönste, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Das müssen wir klarer transportieren und auf anderen Wegen, als wir es bislang gemacht haben. Das Recruitment, also Recruiting muss sich komplett ändern.
Mhm.
So, zweite Frage war das Geschäftsmodell und das vielfältige Geschäftsmodell. Das ist elementar sogar. Also die reine Nachricht als solches bringt dich nicht mehr ins Ziel. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und die New York Times, die Learnings aus der New York Times sind ja auch, dass sie sehr viel zum Beispiel in Gamification, sehr viel in Verticals investiert haben, um dort eben neue Zielgruppen zu erreichen, um ihr Gesamtprodukt, ihr Gesamtportfolio in unterschiedlichen Bereichen mit Newslettern, mit Foren, mit vielen weiteren Bausteinen einfach aufzuladen, um eben abotauglich zu machen, um damit Geld zu verdienen. Es ist eben die reine Nachricht als solches, bringt dich nicht ins Ziel. Auch dort geht auch wieder, ich werde das Wörtchen fürchte ich noch ein bisschen häufiger bemühen, tut mir leid. Wir brauchen vielleicht so einen Relevanz-Buzzer. Immer wenn ich Relevanz sage, muss man auf den Buzzer hauen. Aber es geht ja hier, für jeden ist ja das, sind ja die Inhalte anders wichtig. Der eine möchte gerne inspiriert werden, der nächste möchte unterhalten werden, der nächste möchte informiert werden. Und diese Gemengelage musst du halt mit deinen Produkten bedienen. Es reicht halt nicht mehr aus, was aufzuschreiben, ein paar Fotos dazu zu stellen und ein bisschen Social Media drauf zu klemmen. Du musst mit deinem Produkt, und das zeigen ja halt auch die ganzen anderen Tools, du vergleichst dich mit Netflix, du vergleichst dich mit Prime, du vergleichst dich mit diesen Portalen. Mhm. Und das, was sie alle verbindet, ist, dass sie sich halt nicht nur auf ein Kernelement fokussieren, sondern echt aufladen und Wertigkeit dahinter bekommen. Und man darf nicht vergessen, und unser Pricing ist ja bekannt, deswegen erzähle ich ja hier kein Geheimnis. Wir verlangen einen Premium-Produktpreis. Und deswegen müssen wir in dem Produkt auch Premium sein. Und das Premium, was es 1990 war, reichte es, die Zeitung pünktlich um 7 Uhr, 6 Uhr, 5 Uhr morgens im Briefkasten zu haben und informiert zu sein. Da kommst du heute, wächst du keinen mehr hinterm Ofen. Ganz im Gegenteil. Du musst halt zuschauen, was die Leute draußen meinen. Und damit meine ich auch Veränderungen bei uns selbst, Wahrnehmung von Medienhäusern, wie sind sie Teil der Gesellschaft? Ich bin überzeugt, und das bin ich jetzt mit der Marke Neue Presse sowieso, wir sind eine Lokalzeitung voller Stolz. Wirklich voller Überzeugung. Das mag der ein oder andere vielleicht piefig finden, aber das ist etwas, wir sind für die Menschen hier in der Region Hannover da und wollen auch deren Leben und ihre Umstände abbilden. Das bedeutet aber auch, wir müssen Teil des Ganzen sein, wir müssen part of the game sein. Also wir müssen mit Veranstaltungen erlebbar sein, wir müssen tolle Themen nach vorne tragen und auch aktiv unterstützen durch Medienpartnerschaften oder. Also da ist es eben auch das Grundverständnis von einem Medienhaus. Da sind wir dabei, muss sich radikal verändern.
Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, den ich ganz spannend finde. Würdest du sagen, es ist interessant, weil ich habe mir gerade auch gesagt, was du gemeint hast. Du meintest, früher war es wichtig, dass die Zeitung da war mit den richtigen Informationen oder überhaupt mit den, sage ich mal, aktuelleren Informationen. Heute ist ja meistens Information schon beim Publikum, bevor überhaupt die Zeitung rauskommt. Ist es auf der anderen Seite dann irgendwo wichtig, dass auch Zeitung eine Art Meinung stark macht, also auch Einzelpersonen, also bestimmte Redakteure, die zu bestimmten Themen sozusagen ihre Meinung, ihre Perspektive sozusagen mit hineinbringen, ihre Thesen. Ist das auch ein Modell, dass man auch sehr stark sozusagen, so wie es heute den Neymar und Mbappé bei irgendwo gibt, dass es bestimmte Redakteure gibt, die irgendwo mit ihren spannenden, interessanten Meinungen auch Teil von, ich sag mal, großen Auflagen in Zeitungen noch sein können?
Für mich ist das sogar ein Gamechanger, tatsächlich, weil du, und das ist natürlich extrem auf dem Regionalmarkt und auch im Lokalmarkt, du bist als Redakteur, Redakteurin, du bist als Journalist, bist du halt Teil des Lebens und Teil der Gesellschaft. Dem muss sich jeder bewusst machen. Willst du deine Marke schärfen? Willst du nach draußen wirken mit deiner Expertise? Musst du halt dich wirklich klar positionieren? Das heißt nicht, dass man nicht neutral berichten kann. Aber natürlich ist Meinung wichtig. Meinung ist halt und Einordnung. Meinung ist ja nicht nur irgendwie was rausposaunen ohne Begründung, sondern da kommen wir jetzt zum nächsten wichtigen Kernelement ist konstruktiven Journalismus. Du musst ja Lösungen aufzeigen. Du kannst ja nicht immer nur den Finger in die Wunde legen und sagen, was alles blöd ist und was nicht stimmt, sondern du musst ja im besten Fall einen Diskurs lostreten. Du musst im perfekten Fall eine Lösung präsentieren können und erklären können, um eben eine Themenlage anders zu präsentieren. Das kann das Neubaugebiet sein, das kann im Rathaus was fallen. Also das sind tatsächlich die typischen lokalen, regionalen Themen, die wir wirken. Was bedeutet eine Medizinstrategie? Das war ein großes Thema hier, wenn wir Krankenhäuser schließen. Mhm. Was bedeutet das eigentlich für die Region? Und da muss doch, da bringt es doch nichts, wenn sich dort 12 Redakteure jeden Tag mit anderen Sachen beschäftigen und irgendwie an der Oberfläche kratzen, sondern lieber fokussiert, zielorientiert und damit halt auch tiefe und wertig den ganzen Block beackern. Und dadurch natürlich auch zu Marke werden. Also der Krankenhausreporter oder der Medizinreporter von heute kann jetzt nicht irgendwie übermorgen bei 96 oder Borussia Dortmund am Spielfeldrand stehen und dann irgendwie die Spieltaktik erklären. Das ist unglaubwürdig, das ist vielfältig, das ist beliebig. Aber er kann dir halt für jedes einzelne Krankenhaus, für jede einzelne Kommune, für jedes nahbare Thema genau erklären, was es dann bedeutet, wenn man das Krankenhaus an diesem Ort schließt und woanders vielleicht was Neues herstellt.
Das eine ist ja natürlich die qualitative sozusagen Erhalt oder den qualitativen Erhalt sozusagen des Journalismus. Das andere natürlich auch die geschlossene Erweiterung durch digitale Themen und auch sozusagen Abos und andere sozusagen Möglichkeiten. Das andere ist natürlich auch gerade in deiner Rolle auch sehr stark Kosteneffizienz zu erhöhen. Ne? Wie groß ist das Thema auch der Hype, den der gerade durch die Länder zieht, so das Thema künstliche Intelligenz, also im Sinne der Effizienzsteigerung, der Entlastung sozusagen, dass ein Redakteur im besten Falle mehr machen kann, als er früher gemacht hat, wenn es darum geht, um redigieren, um Themen zu validieren, zu verifizieren, whatever. Mhm. Bei all der Gestaltung, wie stark ist das ein Thema, um den Einzelnen besser zu machen, die Prozesse sozusagen ein Stück weit besser zu machen, gegebenenfalls aber auch bestimmte Aussagen zu machen, weil an Informationen und Daten mangelt es ja, doof gesagt, euch ja auch nicht. Wie wird das Thema sozusagen aktuell angegangen? Weil viele tun sich ja immer noch, obwohl man eigentlich um die Chancen weiß, doch sehr, sehr, sagen wir mal, zurückhaltend mit den Themen.
Naja. Also vorweg gesagt, das höchste Gut, das wir haben, das allerhöchste Gut, das wir als Marke haben, ist Vertrauen. Das Vertrauen in die lokale Kompetenz, in die regionale Kompetenz. Und das ist natürlich gerade im Hinblick mit KI mit größter Vorsicht und Hochachtung zu behandeln. Mhm. Weil beschädigen wir die Marke in dem Punkto Vertrauen, können wir hier, glaube ich, relativ schnell abschließen.
Mhm.
Nichtsdestotrotz ist KI auch dort wieder natürlich ein Megathema. Und nicht nur ein Hype-Thema, sondern KI ist ja gekommen, um zu bleiben. Da sage ich ja auch nichts Neues, gerade dir nicht. Nur jetzt ist es halt die Herausforderung zu schauen, welche Tools helfen uns denn dabei. Das kann bei Marketingprozessen natürlich wunderbar funktionieren, die Customer Journey, die Leserreise zu begleiten mit Daten, mit künstlicher Intelligenz, macht ja nur Sinn. Also dem Leser, den man ja dann kennt oder dem User, den man kennt, genau die Produkte anzubieten, die ihn interessieren. Also gerade was das Thema Personalisierung von Websites angeht und Themenwelten angeht, da ist KI Gold wert. Wenn es darum geht, Wetterberichte, wenn es darum geht, Verkehrsnachrichten, wenn es darum geht, Sportergebnisse aufzubereiten, so what? Natürlich kann das eine KI. Das bindet ja nur Arbeitskraft, die unnötig ist, die man viel besser in eben die Themen investieren kann, die ich eben beschrieben habe. Wirklich konstruktiv, nachhaltig, wertigen Journalismus zu machen. Genau in diesem Spagat sind wir jetzt. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich gucke mir Modelle noch und nöcher an, wie man Polizeimeldungen, wie man mit E-Mails umgeht, wie man Termine erfasst und. Die Entwicklung ist ja nicht aufzuhalten. Und wenn du da jetzt nicht am Ball bist, dann bist du ganz, ganz schnell abgehangen. Weil du natürlich mit KI, sei es in der Seitenproduktion, sei es in der Content-Erstellung, sei es in der Social-Media-Verarbeitung, so unfassbar viel Zeit gewinnst. In der Marketingagentur ja noch viel, viel deutlicher. Dort wird das gesamte Geschäftsmodell ja durch künstliche Intelligenz radikal auf links gedreht. Weil sich dort halt auch die Sichtweise, die Kreationsprozesse ja auch dadurch grundlegend ändern, durch die Möglichkeiten. Aber KI muss klug eingesetzt werden und darf halt jetzt nicht, nur weil man es hat, einfach reingeprügelt werden in die Produkte, sondern das muss halt, Stichwort Vertrauensbildung und Vertrauenssicherung, halt auch dem Leser vernünftig und klar erklärt werden, was jetzt KI ist und was jetzt menschgemacht ist, handgemacht ist. Weil nur so können wir überstehen. Das, was Sinn macht, schnelle Meldungen, Polizei, so dieser ganze Fluss, der an Mails reinklöbbelt, das einfach wirklich mit einer Automatisierung zu verarbeiten, sodass das Grundrauschen sicher ist und dadurch dann eben einfach mehr Power in die relevanten Themen, die dich eben von der KI unterscheiden, investieren.
Ist das am Ende, wenn ich dich jetzt fragen würde, Was ist die Vision am Ende der Neue Presse als Beispiel oder auch von Matzak? Wie will man sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren aufgestellt haben, um vielleicht auch so attraktiv zu sein, dass auch ein Abo-Modell funktioniert? Ja, das ist ja auch nicht so, dass es ein relativ einfaches Unterfangen ist, sozusagen die Leute hinter eine Paywall zu bekommen und auch vor allem da zu halten. Ist es dann am Ende vertrauenswürdiger Journalismus, die Informationen, die tatsächlich auch dann ausgewogen mehr oder weniger ausgespielt werden von den richtigen Leuten mit einer starken Meinung, eine Meinung, die dich interessiert? Ist das ein Element, was auf der anderen Seite auf einer maximalen Effizienz der Erstellung und auch Generierung dieser Inhalte basiert?
Vorweg nochmal gesagt, also weil du die Digitalabos ansprachst. Wir sind, was den Aufbau von Digitalabos angeht, wirklich in Deutschland mit das führende Medienhaus. Also wir sind da schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Wir erreichen viele hunderttausende Menschen tagtäglich mit unseren Digitalabos. Das ist halt einfach auch schon mal die gute Nachricht, weil ich bin jetzt, Alter habe ich ja noch nicht verraten, ich werde jetzt in diesem Jahr 43. Wie viele Endzeit-Szenarien wir ja schon alle im Journalismus und in der Medienbranche erlebt haben. Ne? Also demnach müsste ich ja jedem sagen, der 20 ist und irgendwie sagt, ich habe Bock auf Journalismus, sagen, ganz bleib ehrlich, bleib zu Hause, lern was Vernünftiges, werd Fleischer, mach ein Handwerk, aber geh ja nicht in Journalismus. Also dieses Zukunftsszenario, das ist ja schon relativ greifbar. Was uns noch fehlt tatsächlich, ist das Produkt, wie es in 10 Jahren ausschaut. Das ist halt jetzt gerade so die Herausforderung, die es halt in der Produktentwicklung und auch in der Marktanalyse einfach zu beantworten gilt. Dort sind wir in einem Trial-and-Error-Mode, ne? Also Podcast-Thematisierung. Da fehlen halt auch noch die Möglichkeiten, das entsprechend zu monetarisieren, Werbung einzublenden oder diese ganzen handwerklich. Wie gehen wir mit Newsletter-Strategien um? Im Moment herrscht halt einfach ein riesiger Wust an Newsletter. Fragt die Leute, wie digitalisiert ihr euch? Dann sagen die meisten immer, ich schreibe ja Newsletter, also bin ich digital. Natürlich wird der Newsletter in irgendeiner Form auch, also mit garantiert nicht in der aktuellen Weise, aber in irgendeiner Form später ein monetarisierbares Modell, ein Geschäftsmodell sein, in welchem Pricing auch immer. Auch die anderen Medienhäuser versuchen viel in dem gesamten Geschäftsmodell auszuprobieren und sehen, die kommen bis zum gewissen Punkt und dann ist die Entscheidung, entwickeln wir es weiter oder lassen wir es bleiben. Also in diesem Start, wir sind so ein bisschen, Goldgräberstimmung ist das falsche Wort, aber wir sind halt wirklich in einem Prozess, alles neu zu erfinden, ohne jetzt das konkrete Zielbild zu bekommen. Und wo ich die Gruppe Matzak, die Mediengruppe Matzak in 10 Jahren sehe wirklich aufgrund dessen, dass wir jetzt auch eine ordentliche Größe und eine grundsolide Basis haben, ich sehe die Mediengruppe Matzak in 10 Jahren weiterhin als eines der, wenn nicht sogar das regionale Medienhaus Deutschlands. Mit dieser Kernkompetenz. Wir wachsen ungemein. Wir erreichen mittlerweile mehr als 90 Partnertitel mit unseren Produkten. Und wie das dann aber in 10 Jahren ausschaut, sicher bin ich mir nur so, dass es ganz anders wird als all das, was wir heute haben.
Das glaube ich tatsächlich auch, obwohl es, ich glaube, auch ein Weg ist, den du auch selber gerade bezeichnest, weil sehr, sehr schwer ist, da natürlich auch wirklich mit Prognosen und die Szenarien würden sich sehr, sehr groß erscheinen. Wenn ich dich aber jetzt fragen würde, was ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen einem normalen Kunden, sage ich mal, der die Tageszeitung kauft und einem, der sozusagen sich das Digital-Abo holt? Was ist das? Ist es das Alter? Ist es die Geschwindigkeit? Ist es die Art der Information? Was ist der Hauptunterschied, warum viele Leute, und es sind auch nicht alle, aber auf das digitale Produkt setzen oder warum setze ich auf die Tageszeitung? Wo ist der Unterschied?
Also natürlich kann ich jetzt mit Zielgruppen argumentieren und natürlich kann ich mit unterschiedlichen
ist die Demografie so stark unterschiedlich? Manchmal ist es ja gar nicht so krass, wie man sich das vorstellt.
Entschuldige. Im Alles Kern glaube ich ja, weil wir erleben eine unglaubliche Liebe und Nähe zur Tageszeitung. Also die Menschen, denen wir erzählen, guck mal hier, du kannst dich kannst dir aussuchen, Tageszeitung oder Digitalprodukt, was du lieber möchtest. Das eine ist sogar ein bisschen günstiger, kriegst noch ein iPad dazu, bundlemäßig und so weiter und so fort. Es gibt welche, es gibt Gott sei Dank Leserinnen und Leser, die wirklich diesen Prozess der Tageszeitung morgens am Küchentisch zu haben und dann zu teilen und so, das lieben die, das gehört eben zu deren Alltag. Und wir haben ja, weiß Gott, noch
absolut
gut eine hohe Anzahl von Zeitungslesern. Das heißt, wir müssen doch jetzt, unsere Aufgabe ist es doch jetzt, herauszufinden, welches Tempo das richtige ist. Wir haben natürlich, davon hast du vielleicht gehört, von das Modell Prignitz. Mhm. Dort war es, um es mal einmal zu deuten, dort hatten wir 3.500 Zeitungsabonnenten auf einer Fläche, die doppelt so groß war wie Berlin. Mhm. Ich glaube, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen muss ich da nicht kreieren. Ne? Also das ist der Funk hat es auch mal in Thüringen versucht. Mit dem Unterschied, also mit unserem Unterschied, dass wir das wirklich in der Prignitz, die haben wir voll digitalisiert. Mhm. Es war klar, das Wirtschaftsmodell trägt überhaupt nicht, dicke rote Zahlen, also haben wir den Lesern, Leserinnen und Lesern in umfangreichen Prozessen das Digitalabo näher gebracht. Wir haben Newsletter kreiert. Wir waren so digital wie nie zuvor. Also nicht nur Newsletter, gehört auch noch ein bisschen mehr von wegen digital gleich Newsletter. Dort haben wir einfach Learnings gesammelt, dass wir dort Print komplett eingestellt haben, weil es eben nicht mehr tragfähig war durch keine Zusteller, Preise, Produktion, Pipapo, alles viel zu teuer. Und haben dort wichtige Learnings gesammelt, wie wir den Leser aktiv in das Digitalprodukt reinbekommen. Und dort ist es wirklich gelungen, dass wir fast 2/3 der Printabonnenten in das Digitalprodukt überführen können. Wie nachhaltig das jetzt alles gewesen ist, werden wir sehen.
Das wird sich zeigen.
Aber das sind jetzt halt erstmal, wir konnten die Printleser von dem Digitalprodukt in einem harten Markt, weil wir da tatsächlich keine Alternative hatten, überzeugen. Das stimmt mich für die nächsten Jahre tatsächlich optimistisch, weil solche Orte wie die Prignitz gibt es in vielen Bereichen Deutschlands. Und trotzdem müssen wir ja eine verlässliche Marke sein und verlässliche Informationslieferant sein. Und natürlich halt wirtschaftlich auch auf gesunden Füßen stehen. Und sowas wird halt mittelfristig ein Weg werden in allen Regionen Deutschlands. Mhm. Die Zeitungsauflagen schmieren ab. Überall muss man schauen, wie man wirklich die Kosten in den Griff bekommt, weil wir eben tatsächlich... Die Abos sind halt die Gelder, die unsere Arbeit finanzieren. Das darf man eben nicht vergessen. Da gibt's halt eine Werbung natürlich, aber auch der Werbemarkt, brauche ich dir auch nicht zu erzählen. Der sieht mittlerweile auch grundlegend anders aus, als er es noch vor 10 Jahren getan hat. Also unsere Abos sind unser USP, unsere Geldmaschine. Und die gilt's zu sichern. Und ich bin da wirklich überzeugt, dass wir mit unserem Digitalprodukt, das im Moment vornehmlich das E-Paper ist, das sich aber halt auch weiter transformiert, in den nächsten Jahren wirklich, wirklich einen guten Hebel haben, um Deutschland auch komplett zu digitalisieren.
Was würdest du, wenn ich das jetzt ein bisschen raushöre, was sind eigentlich die, wo du selber sagst, eigentlich die 3 größten Herausforderungen, um eigentlich das hinzubekommen? Ist es, die Menschen sozusagen davon zu überzeugen, dass ein digitales Abo genauso gut sein kann wie eine Tageszeitung, weil man einfach weiß, nur mit dem Produkt sind wir auch wirtschaftlich tragbar in der Zukunft, also zumindest in der Summe. Sind es technologische Integrationsthemen, sind es demografische Verschiebungselemente? Was sagst du selber, wo du sagen würdest, was sind eigentlich eure 3 größten Herausforderungen als Gruppe, sage ich jetzt mal? Ne?
So, du hast im Grunde schon einen Großteil abgedeckt. Unsere größte Herausforderung ist es, wirklich auch innerhalb der Gruppe den nötigen Mut aufzubringen, diesen Weg gehen zu wollen, weil der verlangt wirklich von allen Beteiligten, von allen Gewerken ein maximales Umdenken. Das hat im Vertrieb, beginnt im Vertrieb, das ist in der Redaktion, das ist bei den Werbeerlösen. Überall muss sich Grundlegendes verändern in den Köpfen. Und da sind wir natürlich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns angewiesen und auch auf die Führungskräfte, genau diese Transformation. Ich weiß, wieder so ein Buzzword, aber es ist halt tatsächlich, ich kann es auch nicht mehr hören. Aber trotzdem müssen wir das halt integrieren und umsetzen und anführen. Und das beinhaltet vor allen Dingen die inhaltliche Ausrichtung, weil nur mit guten Inhalten, mit relevanten, lebensbegleitenden Inhalten bist du halt auch wichtig für die Leute da draußen. Also du musst ja, ob Telefon, Smartphone, ob Tablet, whatever, die Leute müssen das Bedürfnis haben, morgens zuerst zu dem Produkt zu gucken und was bei dir dann in der Markenwelt los ist. Und abends müssen sie halt nochmal schauen, wie denn jetzt der Tag gelaufen ist. Und in dieser ganzen Reise braucht es Angebote von uns. Und das müssen wir in die Gesellschaft hineintragen, weil nur so werden wir nachhaltig erfolgreich sein. Und vor allen Dingen erfordert das von uns grundlegendes Umdenken, was Tempo angeht, was Aufbereitung angeht, was Form angeht. Also nicht mehr die Strukturen, die uns über viele Jahrzehnte, die NP ist in diesem Jahr 46 geworden, die HAZ, unsere Partnerzeitung, wird 75 in diesem Jahr. Also das ist ja eine große Tradition, auf die wir hinausschauen. Trotzdem müssen wir jetzt schneller effektiver werden und dafür einen großen gesellschaftlichen Konsens finden. So, und da spielen Demografie, ganz gewaltig rein. Natürlich, unsere älteren Leser, also es werden immer ältere Menschen, keine Frage, das ist ein No-Brainer, die aber immer höheren Zugang zu Digitalprodukten bekommen. Also der Irrglaube, der 75-Jährige würde kein Tablet in die Hand nehmen, das ist längst überholt.
Ja.
Das ist längst überholt. Er ist jetzt vielleicht kein Digital Native, aber er weiß sehr wohl, wie er sein Smartphone bekommt. Vielmehr geht es darum, die Traditionen, die eine Tageszeitung halt mit sich bringt, zu verändern. Weil es eben Not tut, eben nicht morgens mehr die Zeitung am Tisch zu haben. Die Welt dreht sich einfach viel schneller und dem müssen wir gerecht werden.
Ich sage ganz oft in meinen Reden, und ich bin auch ein starker Verfechter davon, dass man das aktuelle Jahrhundert nicht alleine schafft. Dementsprechend strategische Partnerschaften, sehr stark sich über das Thema Partner Build and Buy Gedanken zu machen, ist hochspannend. Und vor allem, man muss über, sag mal, sehr, sehr neue Arten der Zusammenarbeit nachdenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel euer Geschäftsmodell angucke, auch die Sachen, die du jetzt erzählt hast, anhöre, dass eigentlich es wichtig ist, dass ich zu meinem Smartphone oder whatever greife und am Ende die für mich spannenden Informationen bekomme und im besten Fall zur Verfügung gestellt von euch. Dann ist ja der Folgeschluss eigentlich, dass eine relativ umfangreiche und eine größere Art der strategischen Zusammenarbeit auch mit einem größeren Player, der Umfelddaten hat, der Daten analysieren kann und so weiter, irgendwie auch irgendwann stattfindet. Ist das was, worauf man auch strategisch aus ist, wo man nachdenkt, wer ist so jemand, wer könnte spannend sein, auch in den Regionen, wo man unterwegs ist? Weil ich sag mal so, die wenigsten, und das ist ja ganz oft bei vielen so, den wirklichen Login beim Kunden, Wechselwilligkeit oder überhaupt das Abo oder die Tageszeitung abzuschließen oder zu verlängern, schafft man ja meistens gar nicht mehr alleine. Das sind ja oftmals Sonderangebote, Sonderservices, die irgendwie damit reingehen, dass es wirklich mir fast schon wehtut, eigentlich das Abo abzubestellen. Denkt man darüber nach oder die meisten, und das merke ich ja auch, sind eigentlich immer noch sehr stark in ihrem Bereich. Was können wir in unserem Umfeld, mit unseren Mitteln, aber auch am Ende des Tages mit unseren Wegen, obwohl ja man trotzdem auch in der Branche starke Konkurrenz hat, ist ja nicht so, dass irgendwie alle super offen miteinander umgehen. Wie denkt ihr über sowas nach? Also solche Arten auch von Veränderungen in der Zukunft. Ist das schon Thema heute?
Ja, unbedingt. Und zwar in zwei Richtungen. Zum einen, die Mediengruppe Matzak als solches hat sich auf die Fahnen geschrieben, Konsolidierer zu sein. Und das geht nur über Partner. Partnerschaften mit Verlagen, mit anderen Verlagen, mit anderen Agenturen, mit anderen Services. Ne? Mhm. Also sowohl die technische Versorgung als auch die inhaltliche. Also das Geschäftsmodell bei uns hat sich ja tatsächlich etabliert. Deswegen geht es uns so gut, wie es uns gerade geht, weil wir eben mit vielen Partnern aus der gleichen Branche allerdings natürlich zusammenarbeiten. Umgekehrt ist das gerade für Regionalzeitungen. Diese früher vorherrschende Meinung, man müsste maximal distanziert zu der eigenen Region sein, ist doch völliger Humbug. Also die anderen Partner in der Region umtreibt ja genau die gleiche Thematik. Auch sie wollen wachsen, auch sie wollen sich verändern. Und wieso soll nicht der eine von dem anderen partizipieren? Das war jetzt tatsächlich die Herangehensweise, wenn ich auf die Region Hannover schaue, natürlich suche ich Partnerschaften, ganz konkret, um die Marke stärker zu machen. Um erlebbarer zu sein, gemeinsam etwas zu bewegen, also auch wirklich etwas Positives mit deiner Marke zu verbinden. Und du selbst musst davon natürlich profitieren, der Partner aber ganz genauso. Und da erlebe ich auch generell, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in die Unternehmen reinschaust, da erlebe ich generell einen Generationenwechsel, der deutlich weggeht vom Patriarchendenken hin zu einem Stück weit größerer gesellschaftlicher Verantwortung, aber eben auch vor der Haustür. Mhm. Und nicht irgendwie europaweit gedacht oder nationalweit gedacht, sondern tatsächlich vor der Haustür. Was kann mein Unternehmen für die Region tun? Weil natürlich ist denen auch allen bewusst, wenn es hier in der Region gut läuft und in meiner Heimat gut läuft, hast du halt, nimm die ganzen anderen Themen, wie Recruiting, wie kriege ich die Talente hin, wenn du ein starkes Employer-Branding hast, das musst du natürlich vor Ort leben und die meisten Firmen finden ihre Fachkräfte halt tatsächlich bei sich in der Heimat und das machst du eben, indem du natürlich auch deine Werte entsprechend darstellst. Und da sind wir ein Katalysator, der eben den Unternehmen auf der einen Seite hilft, mehr Strahlkraft in der Region, aber auch dann natürlich nationalweit zu bekommen. Umgekehrt hilft uns das natürlich auch deutlicher wahrgenommen zu werden. Was aber nicht bedeutet, dass natürlich nicht auch kritisch das begleitet wird. Das ist halt die Ureigenschaft des Journalismus und das ist uns auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und da nur die Grenzen werden halt enger. Heißt für uns oder in meiner Rolle natürlich, dass man da noch schärfer drauf gucken muss, dass dort eben keine roten Linien überfahren werden.
Lass uns mal zum Schluss nochmal so ein bisschen nach vorne blicken oder auch so zum Abschluss blicken. Wenn ich dich jetzt fragen würde, 3 Kompetenzen für die Branche oder das eigene Haus, welche 3 sind die, die tatsächlich am Ende euch zukunftsfähig halten?
Mutig sein. Also veränderungswillig bleiben, mutig sein und veränderungswillig bleiben, weil genau das sind jetzt die Moves, auf die es ankommt. Also du darfst nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, das Leben und die Branche geht zu Ende, sondern du musst aktiv nach vorne schauen. Technologien sind nicht unser Feind, ganz im Gegenteil. Wir müssen schauen, wie wir sie wunderbar implementieren können, um besser zu werden, weil die Änderungen da draußen einfach ganz, ganz anders werden und in einer viel, viel höheren Geschwindigkeit vonstatten gehen. Und drittens ist natürlich, du darfst deine Werte nie vergessen. Auch wenn die Veränderungen, wenn um dich herum die Welt explodiert und sich wirklich in diesem Tempo verändert, musst du für deine Werte einstehen. Das ist etwas kryptisch, keine Frage. Könnte ich auch in eine Sonntagspredigt einarbeiten. Aber ohne Werte sind wir halt kein vertrauenswürdiges Produkt. Und das ist die Basis, von dem wir kommen, auf der wir aufbauen und mit der wir erfolgreich bleiben können.
Ihr habt ja unterschiedlichste Werte. Was ist der wichtigste in der Zukunft? Vertrauen?
Ja, na klar. Also Vertrauen, das bedeutet eben, schau dir mal andere Regionen, oder gehen wir mal, dann trete ich auch kein Verschieben ein. Lass uns doch mal nach Amerika schauen. Was es dort bedeutet, wenn dort Trump jetzt in diesem Jahr womöglich wieder die Präsidentschaft übernimmt, was da mit Elon Musk passiert, was dort für Fake News verbreitet werden, wie Menschen diskreditiert werden, wie ganze Newswüsten entstehen und die Menschen abgeschnitten werden von vertrauensvollen Nachrichten. Das will ich in Deutschland einfach nicht haben. Also wir sehen unsere großen Herausforderungen, ja, gerade auch in den ostdeutschen Ländern, aber das ist doch nur eine Momentaufnahme. Das kommt auch mit Verzögerungen nur auch in die gesamte Nation. Und genau dort muss es uns einfach gelingen, vertrauensvollen Journalismus anzubieten, dem man glaubt, dem man traut, von dem man weiß, dass das, was dort geschrieben ist, auch wirklich in allen Facetten, nach allen Regeln ehrlich und werteorientiert aufgeschrieben ist. Das hat nichts das hat was mit Verhinderung von Fake News. Das ist der Journalist als solches, hat als Kernaufgabe, Fake News zu verhindern. Der muss sauber arbeiten. Also ich kann dir jetzt das ganze Journalisten einmal eins runterbeten. Das müssen wir in uns nochmal viel, viel stärker auch in den Kopf reinhämmern. Es geht nicht nur um die schnelle Zeile. Es geht nicht nur um Geschwindigkeit. Es geht nicht nur irgendwie erster auf dem Markt zu sein, um dann irgendwie Reichweite zu erzielen. Es geht um Glaubwürdigkeit, es geht auch um Entschleunigung, es geht um Einordnung. Die Menschen, jetzt komme ich dann auch nochmal zum letzten Punkt, sie sind einfach nachrichtenmüde, weil alles drumherum echt um sie explodiert. Die wollen nicht morgens die Zeitung oder nachmittags das Internetportal oder abends den Fernseher anschalten und erzählt bekommen, wie schlimm und traurig und verheerend das Leben in dieser Welt ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt eine Feelgood-Mentalität irgendwie, also ein Feelgood-Manager haben wir bei Managern.
Aber die Frage der Perspektive, ne?
Es geht einfach um den Zugang. Wie gehe ich an diese Themen ran? Will ich wirklich immer nur das Schlechte in allem sehen oder macht es nicht mal vielleicht auch mal Sinn, eine andere Perspektive einzunehmen? Und da müssen wir doch hinkommen. Wir können doch nicht die Menschen weiterhin jeden Tag quälen mit den schlimmsten Geschichten, mit den Kriegsnachrichten, mit Unfällen, mit Blut, Tod und Verderben. Da werden wir doch alle müde. Das wollen wir doch alle gar nicht.
Nee.
Und da ist es unsere Aufgabe, da einen vernünftigen Mix hinzubekommen. Natürlich muss man schreiben und aufarbeiten, was Putin in der Ukraine anrichtet oder was in anderen Teilen der Welt passiert. Und das machen wir mit unseren Korrespondenten. Und die schicken wir dorthin. Und da geht es nicht um die schnelle Nachricht, sondern es geht dann wirklich um die Hintergrundstück. Und das ist der Wert, den wir vermitteln müssen, um erfolgreich zu sein. Die schnelle Nachricht, das schnell Getriebene, das Gehetzte, da haben die Leute einfach keinen Bock mehr.
Ja, am Ende ist es ja auch genau, wie du sagst, ne? Also ich kann das nur unterstreichen. Das ist ja auch die Frage, was stellt man im Fokus? Nicht, dass man es gar nicht berichtet, ja, oder überhaupt nicht irgendwie darüber auch irgendwie schreibt oder irgendwie andere Art und Weise das irgendwie veröffentlicht. Aber die Frage ist natürlich, wo schaut man in Gänze hin? Natürlich haben wir gerade ein bisschen über Fake News gesprochen und zum Schluss müssen wir natürlich auch deine Fakes so ein bisschen aufarbeiten. Deswegen, ich bin gespannt. Du hast ja drei Anekdoten vorgestellt. Wie gesagt, Dortmund, habe ich gesagt, ist auf jeden Fall safe.
Echt? Du traust meinen Eltern zu, dass sie mich im Rotkreuz-Bulli ins Stadion geschmuggelt haben?
Ist alles möglich.
In Dortmund, meinst du?
Ja, klar. In Dortmund kann ich mir das noch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich war ja selber bei den Sanitätern. Ja. Dementsprechend weiß ich, dass man dann immer noch relativ charmant dann sozusagen auch bei solchen Spielen, Großveranstaltungen dann auch mal nett dabei. War das ein Fake?
Meine Eltern haben mich sozialisiert auf der Südtribüne. Ich musste immer eine Decke übertragen. Wir sind dann im Rotkreuzbulli reingefahren und der wurde natürlich damals nicht gecheckt. Ich glaube, heute ist das anders, aber ich kann auf jeden Fall versichern, ich habe weder Bengalos noch irgendwelche Rauchtöpfe reingeschmuggelt mit 10 Jahren.
Keine Pyrotechnik mitgenommen.
Du warst da schon, glaube ich, auf einem ganz richtigen Ansatz. Also aber dass das so schnell mit den Debattiernummern, dass du mir nicht zugetraut hast, dass ich Dritter im Debattierclub wäre, trifft mich persönlich jetzt ein wenig. Aber,
ja, aber nur ein bisschen.
Ich zeigt auf der anderen Seite auch, ich bin einfach ein sauschlechter Lügner.
Aber hast du, aber ich fand es gar nicht so einfach, aber gemacht hast du es, oder? Oder gar nicht?
Debattierclub? Ja. Nein. Das ist, meine Frau sagt, ich debattiere viel zu viel. Ja, das tut sie, aber nee. Ich war tatsächlich Wasserballer. Damals habe ich das...
Ist mir eigentlich völlig egal. Also, ich habe gewonnen. Ich habe nicht so eine gute Serie aktuell hier im Podcast.
Na gut, also ich hole dir auf jeden Fall mal eine kleine Fanta ohne Eis da als Siegesprämie. Die hast du verdient.
Mega gut. Absolut grünender Abschluss mit meinem glorreichen Tipp. Ich sage danke. Danke, Carsten, für das offene Gespräch, was ich total gut fand, weil es ist tatsächlich sehr viel Umbruch. Man weiß nicht genau, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, ich brauche es genau den Elan, ne? Sachen anzugehen, offen zu sein und dementsprechend das Beste rauszuholen. Danke fürs Gespräch, danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank, das war wirklich eine große Freude.
Alles klar. In diesem Sinne für alle Zuhörer, beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt, noch mehr spannende Geschichten zu hören, noch mehr spannende Gäste, folgt uns, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal beim Wirtschaftsgespräch in Deutschland.
Euer Sven. Ciao, ciao.
Tschö. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost, dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.